aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, wer mitlesen möchte, Epheser 6, ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit Gottes Wort.
Der sich vor einigen Jahren wie ein Feuer über die Welt verbreitet hatte, der hieß Yes, we can. Ihr erinnert euch wahrscheinlich? Barack Obama war es, der diesen Aufruf ans amerikanische Volk gerichtet hatte, eben als Motivation, um zu sagen, jawohl, wir schaffen das. Wir müssen uns nur genügend anstrengen, um uns aus der Krise herauszuholen. Wenn wir alle zusammenstehen, dann können wir etwas erreichen. Yes, we can. Die Frage ist, ja, inwiefern stimmt dieser Satz wirklich? Ich denke, in einer gewissen Weise ist etwas Richtiges dran. Wenn Menschen motiviert sind, wenn sie zusammenstehen, gemeinsam ein hohes Ziel anstreben und hart dafür arbeiten, dann kann wirklich etwas dabei rauskommen. Man kann etwas erreichen. Wer dagegen nur faul herumsitzt und abwartet, was passiert, der wird erstmal nichts Großes erleben. Aber so gut dieser Slogan vielleicht ist, wenn es um die Führung einer ganzen Nation geht, eines ganzen Volkes, dann bin ich eben doch skeptisch, ob das wirklich so funktioniert. Denn die Geschichte der Menschheit, die hat schon oft genug unter Beweis gestellt, dass sie zwar zu vielem fähig ist, aber eben doch nicht zu allem. Und die Betrachtung der Könige Israels, wo wir heute fortfahren möchten, sie weist uns auf einen besseren, auf einen alternativen Slogan hin. Wir könnten ihn deshalb nennen, yes, he can. Ja, er kann. Unser Gott, er ist mächtig. Er kann alles. Wenn wir ihm vertrauen, in seiner Macht ist alles möglich. Und wenn alles glatt läuft, dann vergessen wir oft sehr schnell, wie abhängig wir wirklich von Gott sind, wie wenig wir steuern können in unserem eigenen Leben. Etwas völlig Unvorhergesehenes muss einfach nur eintreffen und unsere Pläne sind wieder komplett am Boden. Also, wenn wir etwas Großartiges erreichen wollen, persönlich oder auch als Gemeinde, dann geht es nur mit der Hilfe Gottes. Yes, he can. Das sollte der Slogan der Christen sein. Im Psalm 44 lesen wir nämlich, sie haben zwar das Land erobert, also Israel, doch nicht durch ihre Schwerter. Nicht durch ihre Schwerter kam der Sieg und nicht durch ihre eigene Kraft. Durch deine Hand, o Herr, und deine Macht und deine Gegenwart ist es geschehen, denn du liebtest sie. Psalm 44, Vers 4 lesen wir das. Also was auch immer Erfreuliches auch im letzten Jahr in unserer Gemeinde vielleicht geschah, was Erfreuliches in Zukunft noch auf uns wartet und ansteht, es geschieht letztlich alles durch die Hand Gottes. Yes, he can. Und diese Tatsache, dass Gott es kann, schauen wir uns heute Morgen anhand des Lebens des Königs Asa an. Vielleicht eher ein unbekannterer König aus dem Alten Testament. Das ist der übernächste Nachfolger von König Rehabeam, den wir uns in meiner letzten Predigt ein bisschen genauer angeschaut haben. Wir lesen dazu aus 2. Chronik 14, die ersten 14 Verse, beziehungsweise das sind alle, also das ganze Kapitel 14 aus 2. Chronik. Und da heißt es, und Asa tat, was gut und recht war, vor dem Herrn, seinem Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen, und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde, denn der Herr gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Juda, lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie und es gelang ihnen. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Speer trug, 300.000 Mann aus Juda und 280.000 aus Benjamin, die Kurzschilde trugen und mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden. Aber Serach, der Kuschiter, also aus Ägypten, er zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000. Dazu 300 Streitwagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog aus ihm entgegen, und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel und wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gera. Und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Heerschar. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Sie schlugen alle Städte um Gera her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte, es war nämlich viel Beute darin. Auch die Zeltlager der Hirten schlugen sie und führten viele Schafe und Kamele hinweg und kehrten wieder nach Jerusalem zurück. Überschrieben habe ich die Predigt heute Morgen mit dem Titel Yes, he can. Gottes Macht im Alltag erleben. Und dazu sehen wir in diesem Text zwei Aspekte. Erstens der Kampf gegen die unsichtbare Welt, den ersten Versen. Und das zweite ist der Sieg Asas in der sichtbaren Welt. Starten wir also mit dem ersten Punkt, der Kampf gegen die unsichtbare Welt. In den Büchern der Könige und auch der Chronik ist es üblich, die Regierungszeit des Königs immer zu Beginn des Berichts zu bewerten, und zwar aus Gottes Sicht. Wie lebte er? War er ein gottesfürchtiger König oder hatte er den Göttern gedient? Und leider gab es nicht viele Könige, deren Regierungszeit aus Gottes Sicht positiv bewertet wurde. Aber Asa gehört zu diesen wenigen guten Königen, zumindest den Großteil seines Lebens. So lesen wir es auch hier im ersten Vers von Kapitel 14. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Und wie sich das konkret gezeigt hat, das sehen wir gleich im nächsten Vers, wie er nämlich die Verehrung der fremden Götter aus dem Weg räumt, wie er dem den Kampf ansagt. Es heißt dort, er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen. Das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Also bei Asa war es wirklich eine radikale Absage an den Götzenkult, der sich in Israel bzw. hier im Südreich Juda auch breit gemacht hatte. Und gleichzeitig war es aber auch eine Hinwendung, eine Rückbesinnung auf den Gott Israels und auf seine Gebote, seine Gesetze, die er ihnen gegeben hatte. Und vermutlich ging dieser Prozess nicht einfach ohne Widerstand der Bevölkerung. Menschen, die Götter verehren, sind gefühlsmäßig auch mit diesen Göttern und diesen Ritualen stark verbunden. Nimmt man ihnen diese religiösen Orte, diese Gegenstände weg, fühlen sie sich oft schutzlos, verängstigt. Und wie empfindlich Menschen auf solche Maßnahmen reagieren, sehen wir zum Beispiel auch am Beispiel von Gideon in der Richterzeit. Gott beauftragte nämlich ihn, den Altar des Baal und das Bild der Aschera zu zerstören. Und als die Umgebung erfuhr, dass er es tatsächlich getan hatte, da kamen die Leute zu dem Vater und haben richtig Stress gemacht. Sie haben gesagt, gib deinen Sohn raus, Richter 6, Vers 30. Er muss sterben. Er hat den Altar Baals eingerissen, den geweihten Pfahl umgehauen. Die haben sich richtig reingesteigert. Das heißt, wenn man Menschen ihre Lieblingsgötzen wegnimmt, dann kommt das nicht immer gut an bei den Leuten. Asa aber hatte es trotzdem durchgezogen. Er ließ sich durch Widerstände nicht aufhalten. Im ganzen Königreich, so lesen wir hier, ließ er die Heiligtümer und Kultstätten zerstören. Und das Gute dabei war, Asa entfernte nicht nur diese abscheulichen, falschen Kultstätten, die ganz falschen Göttern nachgingen, die Leute. Also er nahm den Leuten nicht nur etwas weg, sondern er zeigte ihnen wieder das Richtige, das Gesetz. Er wies sie wieder auf den lebendigen Gott hin und wollte sie daran erinnern, wofür Gott sie auserwählt hatte, nämlich für ihn zu leben, ihm die Ehre zu geben und sich an seinen Gesetzen und Geboten zu orientieren. So lesen wir nämlich hier in Vers 3. Er forderte das Volk von Juda auf, dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, zu gehorchen und sein Gesetz mit allen seinen Geboten zu befolgen. Statt den Göttern Gottesdienste zu halten, sollten sie diese Zeit und Energie endlich wieder an Jahwe einsetzen, dem lebendigen Gott weihen. Das war auch aus geistlicher Sicht, glaube ich, der entscheidende Kampf im Leben Asas. Und es ist das, was wir heute auch eher als geistlichen Kampf bezeichnen würden. Ein harter Schlag gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt, die die Menschen ja immer wieder versuchen, an sich zu binden. Die versuchen, Menschenleben zu zerstören. Ein Kampf, der damals wie heute aktuell ist. Denn Paulus schreibt mal nach Ephesus, in Epheser 6, Vers 12 können wir das lesen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stecken. Das heißt, Asa bekämpfte also hier den Einfluss der Geister und Mächte der unsichtbaren Welt, die das Volk ins Verderben führen wollte. Sein wichtigster Kampf errichtete sich also nicht gegen Menschen, sondern gegen die unsichtbaren Mächte, die dort am Werken waren, durch diesen ganzen Götzenkult, wo Israel hinterherlief. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Bild, ein schönes Beispiel, was bei der Bekehrung passiert. Auch dort wird alles beseitigt, weggeräumt, was uns von Gott fernhält. In Thessalonich war das zum Beispiel sehr eindrücklich, als die Menschen sich dort zu Gott bekehrt hatten. Paulus schreibt dort mal in 1. Thessalonicher 1, Vers 9, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Da war eine radikale Umkehr vom alten Leben zum neuen Leben. Auch in Ephesus wandten sich die Christen total von ihrem alten Leben ab, damit sie ungehindert Jesus dienen konnten. Die Apostelgeschichte berichtet davon unter anderem in Kapitel 19. Kapitel 19, Vers 19 heißt es, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Also der materielle Verlust war in diesem Moment egal. Sie wollten einfach mit ihrem Leben etwas, eine neue Ausrichtung geben und waren bereit, alles, was sie daran hinderte, auszuräumen, alles Alte wegzutun, was sie zu einem Leben in der Nachfolge Jesu hätte hindern können. Die Frage in uns ist auch hier, wo müssen wir vielleicht in unserem Leben so manchen Götzen, so manchen Altar zerstören? Götzen, die wir aufgebaut haben, die wir vielleicht behutsam pflegen, die wir irgendwo festhalten, vielleicht auch im Geheimen. Womöglich hast du Angst davor, diesen Götzen loszulassen. Er gibt dir vermeintliche Sicherheit. Vielleicht hast du Angst, etwas zu verlieren, zu verpassen. Aber wenn wir die Botschaft des Evangeliums hören und entdecken und verstehen, dann merken wir, dass wir mit Jesus etwas viel Besseres, Schöneres, Großartigeres bekommen als jede Lücke, die uns da dann fehlt, wenn wir unsere alten Götzen ausräumen. Nein, es wird uns nichts weggenommen, was wir brauchen, sondern Jesus gibt uns noch viel mehr, als uns alle Götzen dieser Welt jemals geben könnten. Bei ihm ist die Fülle, die absolute Fülle. Dafür war Jesus ja auf die Erde gekommen. Er sagte selber mal in Johannes 10, Vers 10, ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich gut, ich bin gekommen, warum? Damit sie das Leben haben. Und war und inwiefern das Leben, nicht nur ein bisschen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss, in der Fülle haben. Das war sein Ziel. Und im Kontext in Johannes 10 zeigt Jesus auch diesen Kontrast zwischen den leeren Versprechungen der falschen Hirten, der Verführer, der Mietlinge und ihm, diesem guten Hirten. Er zeigt, was die Mietlinge mit den Menschen machen, und er zeigt, was der gute Hirte den Schafen Gutes tut. Die Fürsorge, die er ihnen mitgibt, wie er sich um sie kümmert, wie er für sie sorgt und wie er letztlich auch sein Leben lässt für die Schafe. Dort heißt es dann in Vers 10 im Gesamten, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also wohl uns, wenn dieser gute Hirte auch unser persönlicher Hirte im Alltag sein darf, der uns führt, der uns leitet an seiner Hand. Denn er hat diese Erlösung geschaffen, die wir alle so dringend brauchen. Wir kehren zurück zu König Asa. Es ist nämlich erfreulich zu lesen, dass er die Auswirkungen seines Kampfes gegen die unsichtbaren Mächte richtig deutet. Vers 6 von 2. Chronik 14, da sagt er: Wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht. Wir haben sein Angesicht gesucht. Darum hat er uns Frieden an allen unseren Grenzen gegeben. Asa, er schrieb den Frieden im Land also nicht sich selber zu. Er klopfte nicht stolz auf seine eigenen Schultern oder irgendwie lobte seine Militärstrategie. Nein, er wusste, es war Gott. Jahwe, er hatte ihnen Frieden im Land gegeben. Er sorgte für die Ruhe, die momentan da war. Warum? Weil Israel sein Angesicht gesucht hatte. Yes, he can. Er kann es, wenn wir uns an ihn wenden. Und diesen Frieden nutzte Asa nicht, um auszuruhen, um irgendwo zu chillen, sondern er nutzte die Jahre des Friedens, um sich auf einen allfälligen Angriff vorzubereiten. Deshalb ließ er, so lesen wir hier in den Versen 5 bis 7, Sicherungs- und Verteidigungsanlagen bauen. Er verstärkte die Städte mit Mauern, mit Türmen, mit Toren, mit Riegeln und so weiter. Denn es war klar, irgendwann wird ein weiterer Angriff wiederkommen. Also dieses Vorgehen war klug, war weise, war gut. Und tatsächlich war es so, der nächste Krieg war nur eine Frage der Zeit. Das heißt, die Zeit sinnvoll zu nutzen, sinnvoll auszukaufen, gilt auch für uns. Denn Glaube ohne Werke ist tot. So sagt Jakobus mal sehr deutlich in seinem Brief. Und deshalb fordert er und auch die anderen Apostel immer wieder zu guten Werken auf. Galater 6, Vers 10 zum Beispiel. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Das heißt, der Glaube an Gottes Allmacht und die Werke, die wir in seiner Kraft tun, gehören aus biblischer Sicht immer zusammen, wie zwei Puzzleteile, die ineinander greifen. Nun, nach Asas Sieg im Kampf gegen die unsichtbare Welt sehen wir im Text ein paar Verse weiter sogleich auch den Sieg in der sichtbaren Welt. Das ist unser zweiter Punkt, den wir jetzt anschauen wollen. Asas Sieg in der sichtbaren Welt. Wir haben gerade gelesen, wie Asa die Städte ausgebaut hatte, wie er sein Heer aufgestockt hatte auf 580.000 Soldaten. Also das Volk war bereit für einen möglichen Angriff, war gerüstet. Und tatsächlich kam dieser Tag, den man sich nicht wünscht. Wir lesen davon in Vers 8. Aber Serach, der Kuschiter, zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000. Dazu 300 Streitwagen und er kam bis Maresha, also bis knapp 40 Kilometer südwestlich vor Jerusalem. Das heißt, jetzt war es soweit, die Armee des Feindes war gekommen, eine gewaltige Übermacht stand ihm hier gegenüber. 1000 mal 1000, also 1 Million Soldaten. Womöglich ist es auch einfach nur ein Begriff, um zu sagen, es war eine unüberschaubare Menge an Soldaten, die hier heraufgezogen war. Und sie hatten da noch zusätzliche 300 Streitwagen, was Asa nicht unbedingt vorweisen konnte. Zumindest lesen wir bei ihm nichts. Also menschlich gesehen war die Chance, gegen diese Übermacht zu siegen, gleich null. Sehr schlechte Voraussetzungen. Eigentlich unmöglich. Das Gute war, dem Asa war das sofort klar. Und er ermutigte seine Leute also nicht mit einem Yes, we can, auf, wir ziehen in den Kampf. Wir machen die platt, wir müssen nur genug kämpfen, uns nur genug zusammenreißen. Nein, wenn jemand ihm zum Sieg verhelfen konnte, und das wusste er, dieser König, dann war es Gott. Und deshalb tat er an dieser Stelle das einzig Richtige. Er rief Gott um Hilfe an. Und das lesen wir hier in Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, Bei dir ist kein Unterschied, zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Wie schön. Der König wendet sich an Gott. Übrigens ein Muster, das man in den Chroniken immer wieder findet. Ja, selbst bei den Königen, die eigentlich sonst nicht groß nach Gott gefragt haben, aber in den ganz brenzligen Situationen kam plötzlich der Hilferuf. Und das Erstaunliche ist immer wieder, Gott erhört diese Gebete. Gott greift ein und hilft. So war es auch hier. Gott greift tatsächlich ein. Wir lesen in Vers 11, da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Ja, er kann. Er kann es wirklich. Der Sieg Asas war gewaltig. Er besiegte dieses riesige Heer und kam mit einer großen Kriegsbeute wieder zurück nach Jerusalem. Und diese Niederlage des ägyptischen Heeres war dermaßen vernichtend und demütigend, dass die Ägypter das Volk Juda erst knapp 300 Jahre später wieder angegriffen haben, als König Josia den Streitkräften von Pharao Necho entgegentrat. Also in 2. Chronik 35 wäre es dann. Aber ich glaube, entscheidend hier an dieser Stelle bei König Asa, das dürfen wir hier festhalten, der Sieg, den Asa in der sichtbaren Welt errang, der hatte seinen Ursprung in seinem Kampf, den er in der unsichtbaren Welt gegen die Götzen, gegen den Götzenkult führte. Also der Sieg in der sichtbaren Welt wurde errungen, weil er dort so konsequent die unsichtbaren Mächte bekämpft hatte. Das bestätigt auch der Prophet, dem Asa dann in Kapitel 15 hier begegnet, am Anfang, Kapitel 15, Vers 2, wo er zu ihm sagt, der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Gott wartet. Wenn ihr da seid, ist er auch da. Also hätte Asa den Götzenkult nicht bekämpft und sein Volk angehalten, dem Gott Israels die Ehre zu geben, ja, so bezweifle ich, dass Gott ihm diesen Sieg geschenkt hätte. Im Kampf des Königs Joasch gegen die Syrer, einiges später, heißt es nämlich in 2. Chronik 24, obwohl die Syrer nur mit einem kleinen Heer gekommen waren, konnten sie die große Streitmacht von Juda besiegen. Denn der Herr gab die Leute von Juda in ihre Hand. Warum? Weil sie sich von ihm, dem Gott ihrer Väter, abgewandt haben. Es gibt immer diesen Zusammenhang. Wie steht Israel zu Gott? So steht er auch zu ihnen. Und auf uns angewendet heißt das, wollen wir mit Gott Großes erleben, dann beginnt es meistens bei uns ganz persönlich. Paulus war sich dessen bewusst, wie wichtig es für seinen Dienst ist, dass er ein Leben führt, wie es Gott gefällt. Sein geistlicher Kampf richtete sich nicht auf die anderen, sondern auf sich selber. Wie er es mal den Korinthern schreibt, in 1. Korinther 9, wo er das so ein bisschen darlegt. Worauf kommt es im geistlichen Kampf an? 1. Korinther 9, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es in Vers 26, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das sind die Hausaufgaben, die jeder von uns in seinem eigenen Leben erledigen muss. Es kann nämlich sein, dass wir von Gott keine Hilfe erfahren, weil wir irgendeine Sünde in unserem Leben dulden. Wir kennen diese Sünde, aber wir wollen sie nicht lassen. Sie gefällt uns zu gut. Vielleicht sind wir auch nicht bereit, den Willen Gottes zu tun, weil wir meinen, Gott möchte uns das Leben eh nur schwer machen, uns einengen mit so vielen Geboten, Gesetzen, Vorschriften. Es kann auch sein, dass wir nicht bereit sind, Gottes Willen zu tun, weil wir befürchten, wir würden etwas verlieren, müssten irgendetwas aufgeben, was uns lieb ist, woran wir hängen. König Amazia, der ca. 100 Jahre nach Asa König in Juda war, er wollte ja auch einmal in den Krieg ziehen. Und dafür mietete er quasi 100.000 Soldaten aus dem Nordreich. Hat die bezahlt, ordentlich bezahlt, mit 100 Zentner Silber, also ganz schön viel Geld. Und ein Prophet kam zu ihm und sagte, er dürfe nicht mit diesen Soldaten aus dem Nordreich in den Krieg ziehen. Gott möchte das nicht. Blöde Situation. Amazia hat jetzt schon das Geld investiert, hat die Söldner bezahlt. Na, wenn er jetzt nicht in den Kampf zieht, dann hat er das Geld ja zum Fenster rausgeschmissen. Und der Prophet antwortet ihm auf seine Sorge wie folgt. 2. Chronik 25, Vers 9. Der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben. Viel mehr als dieses bisschen Silber, dieses bisschen materieller Reichtum. Also mit anderen Worten wollte er ihm sagen, es ist viel wichtiger, dem Herrn zu gehorchen, als sich um deinen materiellen Kram zu kümmern. Es ist viel wichtiger, den Willen Gottes zu tun, zu erkennen, was er von dir möchte, als dich an deinen irdischen Dingen, an deinen Versicherungen, an deinen Dingen festzuhalten, die dir ja nur vermeintlich Sicherheit geben. Denn Gott wird dann schon dafür sorgen, dass du diesen Verlust verkraften kannst, wenn du bereit bist, in den Wegen Gottes zu gehen. Er wird dir sogar noch viel mehr geben, als du denken kannst. Also die Frage ist, sind wir bereit, den Willen Gottes zu tun, egal welche Folgen es für uns im Moment auch hat. Ich fasse abschließend nochmal zusammen, was wir heute Morgen gehört haben. Der König Asa, er wusste genau, wo die wirklichen Schlachten des Lebens stattfinden, nämlich im Kampf gegen die bösen Mächte in der unsichtbaren Welt. Dieser Kampf ist eigentlich die Voraussetzung für die Siege in der sichtbaren Welt. Warum? Weil diese Kämpfe nur mit der Hilfe Gottes gewonnen werden können. Nicht aus uns heraus. Nicht mit meiner Kraft. Er kann. Yes, he can. Er hat die Macht. Der Prophet Zacharia sagt mal in Kapitel 4, Vers 6, lesen wir das, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Unsere Aufgabe ist es immer wieder neu, ihm zu vertrauen, ihm die Sache zu überlassen, ihm Großes zuzutrauen. Und deshalb ermutigt auch Petrus in 1. Petrus 5, Vers 7, unsere Sorgen bei Jesus abzugeben, nicht uns selber damit zu quälen. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Werfen heißt immer, ich muss sie loslassen, wegwerfen, wie einen Ball. Sie müssen weg von mir sein. Warum? Denn er sorgt für euch. Und es ist nicht ganz unbedeutend, was er in den Versen davor sagt, wo er nämlich uns auffordert, uns Gott ganz hinzugeben. Das hängt direkt mit diesem Sorgenabgeben zusammen. Vers 6 sagt er dort, beugt euch also unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Sind wir dazu bereit, uns immer wieder unter die mächtige Hand Gottes zu beugen? Und die erfreuliche Nachricht für uns im Zeitalter der Gnade lautet: Der Sieg gegen die finsteren Mächte, gegen die unsichtbare Welt, ist bereits Geschichte. Jesus hat den Sieg errungen auf Golgatha. Er hat den Teufel, die Dämonen, die Sünde, all das besiegt. Wir müssen diesen Kampf nicht selber mehr führen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir als Sieger unterwegs. So schreibt es Johannes mal im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 4. Damit möchte ich schließen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jawohl, er kann. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, vielen Dank, dass du dieser große Gott bist, der alles kann, dem nichts unmöglich ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das hast du selber gesagt bei deinem Abschied. Und ja, wir wissen das im Kopf so gut und glauben es oft doch so wenig, wenn wir so vieles selber in die Hand nehmen, Dinge selber anpacken wollen. Du weißt, wo wir auch Sünde zulassen, Dinge, die dir nicht gefallen, Herr. Lass uns immer wieder neu zu dir kommen, uns demütigen vor dir, uns in deine Schule nehmen lassen, dass wir erkennen, Herr Jesus, wo müssen wir umkehren, wo müssen wir Götzen ausräumen, wo müssen wir Dinge raustun aus unserem Leben, die dir nicht gefallen, die den ersten Platz streitig machen, die uns ablenken von dir. Danke für das Vorbild von Asa, das er aufgeräumt hatte, mit all dem Kram, der das Volk von dir weggebracht hatte. Ja, hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder neu auf dich ausrichten. Du bist so ein gnädiger, so ein barmherziger Gott und dafür danken wir dir, dass wir immer wieder ja, neu zu dir zurückkommen dürfen, dass deine Gnade ausreicht, jeden Tag neu. Und hilf uns, dass wir in dieser deiner Kraft auch vorwärts gehen, Gutes tun, auch an anderen Menschen, das, was du uns Gutes tust, dass wir es weitergeben an unsere Umgebung, unsere Nachbarschaft, Freunde, Arbeitskollegen. Lass da uns ja wirklich ein Licht sein in dieser dunklen Welt. Danke, dass du mitgehst in diese neue Woche als dieser starke, mächtige Gott. Amen.